Das war also Frühstücksfernsehen, 6.14 Uhr. Es war der erste Teil der Aufnahme. Es gibt da noch viel mehr. Und über das, was da noch erzählt, aber nicht gesendet worden ist, sprechen wir jetzt gleich. Ich bitte Sie, in Erinnerung zu behalten, welche Menschen hier angestanden haben. Und man hätte sich vielleicht die Mühe machen sollen, die 50- bis 60-Jährigen zu zählen. Die gab es nicht. Es waren alles junge Menschen. Ich werde dann dazu sprechen. Zunächst, liebe Gäste, ich muss ja mal guten Tag sagen. Herzlich willkommen bei uns, Gäste und Mitglieder, Mitglieder des IEDF, eines Vereins, den ich mir 1999 wirklich nicht gewünscht habe. Ich habe ihn auch nicht vermisst. Aber dann habe ich versucht rauszukriegen, was passiert, und dann war ich sehr bald der Meinung, wir brauchen einen derartigen Verein. Er ist dann relativ spät gegründet worden, wie dem auch sei. Mein Name ist Lothar Gebauer, ich bin 1943 in Dresden geboren, wurde 1961, wie alle hier, eingemauert, bin 1984 mit meiner Familie nach dem Westen gegangen über Ausreiseantrag. Jede Ausreise ist irgendwo anders. Wir haben die Beiträge gehört. Unsere war, was die Technik anbetrifft, sehr einfach. Das hat die Bundesrepublik 1 Milliarde D-Mark gekostet. Offensichtlich losgetreten durch den von Strauß vermittelten Milliardenkredit gab es eine Bewegung, die meines Wissens sogar nur auf wenige Städte konzentriert war. Dresden gehörte dazu. Und die haben in ihrer durch nichts zu erklärenden Dummheit gedacht, wenn sie nur möglichst viele Leute rausschmeißen, haben sie Ruhe im Karton. Das war nicht so, Wolfgang, ne?
Durchwachsen.
Ah ja, okay. Also angesprochen habe ich gerade eben Wolfgang Mayer, der sich in dem Thema gut auskennt und ein sehr schönes Buch geschrieben hat, Flucht und Ausreise. Wir hatten also, man würde das Glück nennen, wir hatten das Glück, dass wir Anfang September den Ausreiseantrag gestellt haben und im nächsten Jahr, am 2. März, nach dem Westen gegangen sind. Das hat auch ein paar Folgen gehabt, aber die musste man tragen. Wir waren überhaupt nicht vorbereitet. Wir hatten damals, was ja durchaus üblich war, mit Zeiten von 2, 3, 4 Jahren gerechnet, was nicht so toll gewesen wäre, weil ich dann schon relativ alt gewesen wäre. Gut, von Beruf bin ich Rentner und ich sage gerne etwas flapsig, früher war ich das Gegenteil. Ich bin Diplom-Ingenieur und habe dann seit 1984 in einem westdeutschen Consulting-Unternehmen gearbeitet und bin aus diesem Unternehmen ausgeschieden. Und jetzt, nochmal zurück bitte. Ich bin davon ausgegangen bei der Vorbereitung dieses PowerPoint-Vortrags, dass ich das Knipsen selber mache. Jetzt macht das für mich Herr Richter, aber wir werden da gut miteinander auskommen. Das ist die Mauer, gar nicht weit von hier entfernt, wie sie so unmittelbar nach dem Bau ausgesehen hat, 1961. Und wir sprechen heute über Menschen, die diese Mauer überwunden haben, in welcher Form auch immer. Es ist ein Bauwerk, 1400 Kilometer lang, 170 Kilometer haben direkt Berlin umschlossen. Und es war das Kriterium schlechthin, von der einen Seite der Mauer zur anderen zu kommen, wie auch immer die Wege gewesen sein mögen. Ich möchte mit diesem Vortrag für alle die sprechen, die über die Mauer gegangen sind. Ich möchte jetzt nicht bestimmte Gruppen betonen. Ich werde dann gleich erklären, woran das denn liegt, dass das so ist. Ich werde in meinem Vortrag Verträge nennen, Gesetze, Dokumente, Daten, Urteile. Ich habe die Quellen, das ist alles sauber recherchiert, aber ich werde nicht alles darstellen, weil das uns ermüdet und weil das zu viel Aufwand betreibt. Es wird sich vermutlich nicht vermeiden lassen, dass es Überschneidungen von Vorträgen gibt. Dann nehmen wir es positiv, was wir mehrfach hören, prägt sich besser ein. Es war nicht möglich, das noch ins Detail abzustimmen. Wer sind die Betroffenen? Wenn man überhaupt mal, also ich sagte, alle die über die Mauer marschiert sind. Wir beispielsweise, wir sind nicht, wir sind mit der Eisenbahn gefahren, mit Familie, mit 11 Koffern. Es sind die furchtbaren Schicksale, wir haben vorhin eins gehört von Herrn Richter, freigekaufte Häftlinge, die in Freiheit leben wollten und die häufig, das vergisst man ja, politische Häftlinge in der DDR waren ja fast alles Leute, die raus wollten. Das waren ja keine Leute, die eine bessere DDR haben wollten. Die gab es auch, aber vergleichsweise wenig. Politischer Widerstand war immer gleich, fast immer gleichgesetzt mit dem Wunsch, das Land zu verlassen. Das war auch eine besondere Situation in Deutschland. Tschechen war das anders. Sie hatten schon die Sprachbarriere und sie waren ja keine Deutschen. Also wir waren ja Deutsche. Das wussten wir übrigens auch. Es gab die freigekauften Häftlinge, es gehörten die ausgereisten Familien dazu. Ich habe uns als Beispiel genannt, ich werde noch mehrmals auf uns als Beispiel kommen. Es gibt die Flüchtlinge, die über Ungarn gekommen sind, über Botschaftsbesetzung und so weiter. Es gibt die Dienstreisenden, die NSW-Kader waren und NSW-Kader waren, die also durch eine gewisse Mühle marschiert sind, damit sie dieses Vertrauen genießen, die dann nach dem Westen gegangen sind und um dort dienstliche Obliegenheiten zu regeln und dann da geblieben sind. Die meine ich auch, die sind über die Mauer gegangen. Wir sprechen über Menschen, die schon lange vor 1980 in die Bundesrepublik eingegliedert waren. Ich bin mal angerufen worden von einer Frau, die war 1959 von Rostock nach München gegangen. Sie war gelernte Verkäuferin und sie sagt, was ist denn mit meinem Rentenverlauf los? Die haben plötzlich andere Zahlen und andere Buchstaben. Die haben tatsächlich der Frau bis 1959 die Zeit neu bewertet. Es ist unfassbar. Also damit wir wissen, wo die Grenzen sind, die gab es eigentlich überhaupt nicht. Es gab eine große Zahl von Rentnern, die sich gedacht haben, im Westen ist es auch ganz schön. Die sind in aller Gemütsruhe für die 10 Tage, die ihnen genehmigt worden sind, ab Ende der 60er Jahre war das, glaube ich, dass dann die Besuchsreisen für Rentner genehmigt worden sind, sind die nach dem Westen gefahren, haben sich umgesehen, haben vermutlich sich auch informiert, was sie an Rente zu erwarten haben, sind dann manchmal sogar nach Hause gefahren und haben die Ausreise beantragt, das war bei Rentnern nicht so schwierig, haben ihre Haben gut eingepackt und sind nach dem Westen gefahren. Das ist ein anderer Weg, als wir vorhin gehört haben, aber das war einer der Wege, um von A nach B zu kommen, wobei der B der Westen ist. Und wir sprechen heute auch über Leute, die 1990 bei den Wirren der Wiedervereinigung zur Rentenversicherung gegangen ist, hat gesagt, gliedert mich ein, sagt, komm, bleibt zu Hause, wir haben jetzt andere Sorgen. Euch läuft ja nichts weg. Das war auch eine Lüge. Es gibt Untersuchungen, wer die Übersiedler waren. Die Zahl, über die wir hier sprechen, ist etwa 300.000. Da wird nichts mehr dazukommen. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, juristisch hätten wir ein Problem, wenn es einer wäre. Das dürfen wir nie aus dem Auge verlieren. Es geht überhaupt nicht um irgendwelche Ausgleichsprozesse in der Gesellschaft. Es geht darum, dass juristisch ordentlich die Sache betrieben wird. So, welche Art von Menschen betrifft das? Der Michael Kubina, kennen Sie ihn, Herr? Ja, gut. Michael Kubina, Freie Universität Berlin, Forschungsverbund SED-Staat in deutsche Zeitgeschichte. Hier ist eine Referenz. Es stellte sich heraus, dass die Ausgereisten von 1984, das ist nur eine Untersuchung, die 84 betrifft, weil es damals auch sehr viele Leute gab, 40.000 waren das. Es stellte sich heraus, dass die Ausgereisten von 1984 eine weitgehend positive Sozialauswahl darstellten. Sie waren meist jung, mit guter Berufsausbildung, hohem Akademikeranteil, aufstiegsorientiert, selbstbewusst, verzichts- und risikobereit und hatten eine hohe Arbeitsmoral. Die nehme ich, hat die Bundesrepublik gesagt. Und sie ist gut damit gefahren. Und zum Thema staatliche Hilfen, das ist ein Thema, was wir heute besprechen. Die problemlose Aufnahme der DDR-Flüchtlinge beruhte auf dem Grundgesetz und von 1949, das die deutsche Staatsbürgerschaft für die Deutschen in der DDR festschrieb. Gibt es da Zweifel? Habe ich letztens welche gehört. Die Auswanderer wurden damit den Alteingesessenen grundsätzlich gleichgestellt. Schulische oder berufliche Qualifikationen, Beitragszeiten zu den Sozialversicherungen und zur Rentenkasse und Ähnliches wurden größtenteils so behandelt, als seien sie in der Bundesrepublik erbracht worden. Das Ziel unseres Vereins ist Status quo ante, das heißt, dass der hier festgeschriebene Rechtszustand wiederhergestellt wird. Status quo ante übersetzt für uns heißt, gebt uns unser Eigentum zurück. Das ist Status quo ante. Und ich hoffe, das kommt raus. Und wenn Sie Hand heben und sagen, okay, haben wir verstanden. Es ist mein Wunsch zu sagen, es gibt kein Gesetz, denn für sowas kann es kein Gesetz geben. Und das möchte ich gerne herausarbeiten. Ich habe hier in meiner Mappe, in dieser Mappe, eine Aufstellung, das sind ungefähr 60 Punkte, die allesamt sagen, es kann so ein Gesetz nicht geben. Die werde ich Ihnen nicht vorlesen, die 60 Punkte. Die sind noch nicht mal in der Form, dass ich sie veröffentlichen kann, aber das ist für mich ein Notizzettel, damit wir möglichst viele Argumente haben. Es ist sicher nicht sehr gescheit, mit 60 Argumenten irgendwo hinzugehen. Man muss sich da schon konzentrieren. Das nächste Bild bitte. Was wir mitbrachten, als wir nach dem Westen kamen, es war nicht viel. Also die meisten, die Familie, was sich übrigens bis zur, also nicht von den 40.000, aber vorher, hat sich das durchaus in der deutschen Bevölkerungsstatistik nachweisen lassen. Effekte, allerdings war das vor 61 die Zahl der Ausgereisten. Die haben die Bundesrepublik verjüngt und die DDR zwangsläufig veraltet. Wir brachten mit einen Zettel, der hieß Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR. Das, Volker, halt ihn hoch. Ich habe mir zu Hause übers Bett gehängt. Habe ich dafür gearbeitet. Das war das Ziel. Also das war keine Strafe, das war das Ziel. Wir hatten ja eine Staatsbürgerschaft, das wussten wir ja. Ich bin 1943 in Deutschland geboren. Und das war ja nun, weiß Gott, nicht nur Vergnügen, da zu dieser Zeit geboren zu werden. Zwei Jahre später haben sie mir meine Heimatstadt dem Erdboden gleichgemacht, Dresden. Also ich bin aber seit 1943 Deutscher, da gibt's überhaupt, hat es für mich nie eine Frage gegeben. Wir haben einen Identitätsnachweis bekommen für Menschen, die sich nicht selbst finden können. Man musste ja nachweisen, wer man ist. Wichtig waren die Sozialversicherungsausweise und Arbeitsbücher waren eine Vorgängerinstanz von diesen Ausweisen. Da konnte man seine bisherige berufliche Tätigkeit nachweisen. Wir wussten als Ausreisewillige natürlich, was die, die vor uns gegangen sind, gebraucht haben. Das waren ja alles keine Geheimnisse und entsprechend haben wir uns verhalten. Wir haben die Zeugnisse mitgenommen. Wir wollten uns ja auf dem westdeutschen Arbeitsmarkt bewähren und bewerben. Und die haben im Allgemeinen, sind sie sogar verstanden worden, dass jemand in der gesellschaftlichen Arbeit nicht besonders positiv hervorgetreten ist. Das konnte man auch im Westen überlesen. Das war nicht so spannend. Wir hatten definitiv kein Geld. Wir hatten überhaupt kein Geld, weil Geld war nicht transferierbar. Also für meine Familie kann ich das sagen, wir haben so getan, als wären wir tot und es wurde das Erbe verteilt. Alles, was wir besaßen, das war nicht wahnsinnig viel. Aber wenn man es denn mal auf einem Haufen sieht und sagt, Herrgott, es war ja doch irgendwo was. Das ist einfach verschenkt worden. Und was sollten wir mit dem Zeug sonst machen? Und was wir auch nicht mitbrachten, das waren Rentenanwartschaften, überhaupt keine. Wir haben einen Zettel unterschrieben, dass wir auf alle Ansprüche an die Rentenversicherung der DDR verzichten. Und was ich dabei gedacht habe, als ich das Ding unterschrieben habe, ist auch ganz schnell gesagt, die Hochstapler. Wo sollten denn die das Geld hernehmen, um mir eine Rente zu zahlen? Also ich habe da was auf was verzichtet, was die gar nicht besaßen. Und was wir noch mitbringen, das ist eine Originalaufnahme, das sind wirklich unsere Koffer. Also es ging in den Koffer und da das eine wirklich auch eine spezielle Art der Ausreise war, das war nun gerade die von dieser Welle, die losgetreten worden ist von dem Milliardenkredit, waren die Spielregeln auch nicht so ganz klar. Also es gab dann Gerüchte unter den Leuten, die betroffen sind, die lauteten, du darfst nur auf dem Bahnsteig, wenn du einen Koffer in der Hand hast. Da musste man also noch zwischen Koffern unterscheiden, die wichtig und die unwichtig waren. Aber am Ende gab es diese Bahnsteigskontrolle überhaupt nicht. Es war schwierig und alles andere als rechtsstaatlich. Das nächste Bild mal bitte. So, ich bin auch nicht in Gießen gewesen. Ich bin da der Empfehlung eines Bundesbahnschaffners gefolgt. Der Bundesbahnschaffner, der uns ab Bebra rührend lieb begleitet hat, der hat uns als erstes gesagt, geht nicht nach Gießen, dort ist die Hölle los. Und das muss auch so gewesen sein. Also es war ein unheimlicher Ansturm. Wir haben vorhin die Bilder gesehen, das werden vermutlich Bilder aus 1989 gewesen sein. Das wird 1984 nicht anders gewesen sein. Wir waren nicht dort. Aber ich habe bei denen angerufen und gesagt, was sollen wir tun? Und die Antwort war, bleib zu Hause. Das haben wir gemacht. Und sie haben uns die Formulare zugeschickt und die habe ich ausgefüllt. Nicht weiter spannend hier. Ich habe nichts zu verbergen. Das ist meine berufliche Entwicklung in Dresden. Ich war bei Robotron und bei einem Zellstoffinstitut und in der Medizinbereich. Und ich habe geschrieben von bis und ich habe geschrieben, was ich im Monat verdient habe. Weil es denn so die Hinweise gibt, dass man erst durch die Wende erfahren hat, was denn da im Osten verdient worden ist. Nee, hier. Uns hat mir niemand mit mir gestritten, so war das. Dann mussten wir aufschreiben, oder es war eine Spalte im Formular, warum wir denn ausgereist sind. Ja, na klar, das war in aller Munde. Wir hatten Familienzusammenführung vor. Das war in 95% aller Fälle zumindest eine Übertreibung. Aber es war in Helsinki und Madrid als einer der Gründe genannt worden, die für die Ausreise maßgebend sind. Das wussten wir und es war nicht sehr gescheit, dort allzu ehrlich zu sein. Also wir sind ausgereist. Und da ich dachte, vielleicht wissen die das im Westen nicht alle, schreibst du mal ihnen auf, dass es noch ein paar andere Gründe gibt. Und ich habe mir jetzt dieses Jahr im Februar unsere Akten aus Gießen kommen lassen. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, es hat mich berührt, wenn man eine Handschrift sieht, die man seit 30 Jahren nicht mehr gesehen hat. Und wenn man Weisheiten liest, wo man sich sagt, ja Gott, Mensch, war es denn richtig falsch, oder? Also bitteschön, ich spreche vor einer Tendenz der DDR, die nach unten geht. 1984, und es hat gestimmt, ne? Sie sind lange gestrandet. Also danke. Und das ist jetzt auf miserabelstem Formularpapier gedruckt und von uns überhaupt nicht mit Sekt und Ähnliches begossen, unser Aufnahmeschein. Tja, ich hielt das für das größte Problem, über die Grenze zu kommen. Diesen Schein zu bekommen, das hat mich also überhaupt nicht bewegt. Und wir haben das auch gelassen hingenommen. Das Notaufnahmeverfahren war ja durchaus nicht nur dazu da, dass man Bundesbürger wurde. Das konnte man auch an der örtlichen Behörde erreichen. Und nicht jeder hat das Aufnahmeverfahren durchlaufen. Das kommt auch aus einer Zeit, wo es wirklich also vor 1961 Flüchtlinge gab, die überhaupt nicht wussten, wohin. Und die mussten versorgt werden, die brauchten Wohnung, die brauchten Arbeitsplatz. Da mussten die Kommunen ja sagen. Deswegen gab es einen Schlüssel. Deswegen hat man damals sogar die Verfassung ein bisschen verbogen und hat gesagt, also das Recht der freien Wohnsitznahme, das müssen wir euch ein kleines bisschen abdrehen. Ansonsten gehen alle, was weiß ich, damals war schon Bayern ziemlich beliebt. Also das ist der Schein, mehr ist da nicht passiert. Diplomische nur nach eigenen Angaben stimmt. Okay, danke. Das nächste Bild. Nein, wir können das so lassen, aber ich will noch kurz was zu der vorigen Folie sagen. Ich habe mir das Stichwort Germanistenkongress aufgeschrieben. 1984, als ich auf den Briefträger wartete, dass er mir möglichst eine Bestätigung meiner Bewerbung bringt, was der Bursche manchmal nicht gemacht hat, habe ich auch die Westdeutsche Allgemeine Zeitung, glaube ich, gelesen, bei meiner Schwester, wo wir wohnten, auf dem Dachboden. Und da berichtete man in einer kleinen Spalte von einem Germanistenkongress. Und das Berichtenswerteste von diesem Germanistenkongress war 1984. Die deutsche Wiedervereinigung ist schon rein aus sprachlichen Gründen überhaupt nicht mehr anzustreben. Die Deutschen verstehen sich nicht mehr. Die Sprache hat sich so sehr auseinanderentwickelt, dass die sich überhaupt nicht mehr verstehen können. Wir können die Wiedervereinigung nicht haben wollen. Der Artikel war nicht in Russisch, der war in Deutsch. Also gut, danke. Ich möchte mich auf die technische Seite des Eingliederns jetzt begrenzen, weil die menschliche ist bei uns sehr gut gelaufen. Ich habe meine Arbeit bekommen, meine Frau auch. Die Kinder sind in die Schule gegangen, es ist alles bestens und darüber muss man jetzt nicht berichten. Wir haben dann das Eingliederungsverfahren nach Fremdrentengesetz absolviert und dazu gibt es eine Broschüre 8a von der BFA herausgegeben, März 1985. Und klick, da spricht man über die anrechnungsfähigen Beschäftigungs- und Rentenzeiten und so weiter. Die sind denen, die in der Bundesrepublik durch Zahlung von Beiträgen erworben worden sind, vollkommen gleichgestellt. 1985, an so einer Aussage kann man nicht vorbei, die stützt sich natürlich auf ein Gesetz. Das ist doch völlig klar. Also, die sind gleichgestellt. Ich glaube, jeder Übersiedler weiß, dass er für diese Beiträge, die ihm zugeordnet worden sind, nach Fremdrentengesetz, keine Beiträge bezahlt hat. Das war eine Solidarleistung der bundesdeutschen Bevölkerung. Das ist doch außer Frage. Aber es war Gesetz. Und der zweite Satz, der wiederholt das nochmal. Also man legt ganz großen Wert darauf, dass die Dinge tatsächlich unser Recht waren. Klick. Und hier ist das Wort gleichgestellt, unterstrichen und das nochmal Klick bitte. Und nochmal Klick, dass die Versicherung auf Zusatzrente der DDR wird beim Eingliederungsverfahren nicht berücksichtigt. Nicht berücksichtigt. Ob die gewusst haben, was sie hier schreiben, ich weiß es nicht. Es war sehr in meinem Sinne. Ich fand es äußerst fair, wenn wir alle nach dem gleichen Verfahren eingegliedert werden, nach dem Prinzip, was ich vorhin genannt habe. Was viele nicht wissen, wenn das denn anders gewesen wäre, ich hätte die Rentenversicherung totgeschüttet mit Beiträgen in die freiwillige Zusatzrentenversicherung. Das wäre die einzige Möglichkeit gewesen, Ostgeld nach Westen zu transferieren. Das muss man wissen. Aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee gewesen wäre, wenn ich 1970 gesagt hätte, ich will da nach dem Westen und ich packe da hier bei euch so viel wie möglich rein. Das hätte mein Leben nicht leichter gemacht, nur DDR. Die nächste Seite, bitte. Dankeschön. Bin ich schon kratzig? Gut. Das Ende von dem Eingliederungsverfahren sieht man hier. 1988, das ist ohne Aufforderung von mir gekommen, kriegte ich einen Bescheid offensichtlich. Offensichtlich nennt sich das Ding Bescheid. Und man sagt, dass alle Beitragszeiten, die älter als 6 Jahre sind, verbindlich festgestellt werden. 88 minus 6 ist 82, also alles, was bis 81 da in meinen Akten steht, das ist verbindlich festgestellt. Und ich habe damals eine recht gute Eingliederung bekommen, nicht ganz unverdient, denke ich mal. Das Fremdrentengesetz kennt Leistungsgruppen und ich spreche hier, damit wir das vereinfachend. Ich erzähle nicht über alle Leistungsgruppen was. Ich nenne die Leistungsgruppen, die bei uns vermutlich relativ häufig vertreten sind. Und es treten auch nur Männer auf. Ich weiß, dass die Ungerechtigkeit, dass Frauen weniger verdienen, sich auch in den Tabellen des Fremdrentengesetzes wieder niederschlagen. Aber bitte schön, das ist eine Baustelle. Da kommen wir heute 25, 30 Jahre zu spät. Also das können wir nicht leisten. Aber das schlägt sich wieder, deswegen muss ich sagen, diese Tabellen sind Tabellen für Männer, Leistungsgruppe 2. Ich bringe dann noch Leistungsgruppe 3. Und man hat mir 1981 ein jährliches Gehalt von 50.640 D-Mark. Das ist nicht die Rente, das ist das Gehalt, was man angenommen hat. Daraus werden dann die Anwartschaften ermittelt. Die Zahlen bitte nicht abschreiben, ich bringe sie gleich nochmal. Die nächste Folie bitte. Ah, hast du schon, danke. Die DDR geht unter, das ist schnell erklärt. Die Wirtschaft ist am Ende, das habe ich schon 1984 aufgeschrieben, dass es mit denen nicht mehr weitergeht. Das ganze Land verfällt. Ich kann mich entsinnen, wir sind entgegen vieler anderer Leute, die eine Quarantäne hatten und nicht in die DDR durften. Wir durften ein einziges Mal rein mit Riesentheater. Das war im Juni 1989. Der Vater meiner Frau war gestorben und wir wollten da ihm die letzte Ehre erweisen. Was ich dort von der Stadt gesehen habe, das war nicht mal mehr das Dresden, was ich vor 5 Jahre vorher verlassen habe. Das sah grausam aus. Es gab herrliche Villenviertel, da war das oberste Geschoss nicht mehr bewohnbar. Die Leute haben sich Wannen aufgestellt, also furchtbar, das war kaputt. Die Sowjetunion machte Perestroika, ja, was hätten sie denn sonst machen sollen? Dann kam irgendjemand auf die Schwachsinnsidee, wir müssen Druck aus dem Kessel lassen und es wurden relativ großzügig Besuchsreisen im Westen genehmigt, also 10 Tagesbesuchsreisen. Die Leute kamen wieder und erzählten, wie es im Westen ist. Das ist doch klar. Die Unzufriedenheit wuchs. Die Bürger verließen das Land, die verließen immer das Land, aber jetzt in Scharen. Das Fernsehen hat uns informiert, jeden Tag sahen wir Prag. Das kann doch nicht ohne Folge für das Land bleiben. Die Führung war nicht mehr führungsfähig. Der Honecker war krank, aber das war nicht die Ursache. Auch ein gesunder Honecker hätte dort nichts ändern können. Der Widerstand im Lande wächst. Das heißt, die Leute haben sich plötzlich aus der Kirche rausgetraut und haben draußen demonstriert. Und die Wiedervereinigung, die scheint plötzlich möglich, aber das hat eine Weile gedauert. So, ich fasse mich ein bisschen kürzer, aber das nächste bitte. Die Bundesrepublik ist auf den Abgang der DDR nicht vorbereitet. Das heißt, wir hatten vermutlich in der Bundesrepublik 10 Szenarien für den Ausbruch eines Krieges mit dem Osten. Aber wir hatten keinen für den Ausbruch des Friedens. Und jetzt hatten wir den Frieden und konnten damit nicht umgehen. Die Angst im Westen war groß. Es war eine etwas kuriose Angst. Wovor hatten die denn eigentlich Angst? Alle Probleme, die sie versuchten draußen zu behalten, die haben sie demnächst per Wiedervereinigung im Lande. Da gibt es dann das Gesamtdeutschland. Die bundesdeutsche Angst. Lafontaine ist auf eine besonders schnapsige Idee gekommen. Lafontaine hat einen Spiegelartikel gemacht. Da hat er die Anerkennung der Staatsbürgerschaft der DDR, ich glaube im Herbst 89, hat er die Anerkennung der Staatsbürgerschaft der DDR gefordert. Die Leute in Prag sind rausgekommen, weil sie deutsche Staatsbürger waren, damit wir uns da nicht missverstehen. Mit anderen hätte das nicht funktioniert, dieses Verfahren. Und Lafontaine denkt über das Gegenteil nach. Aber in dem Aufsatz, jeder muss sein Süppchen aus der Richtung kochen, wo es am besten passt, der Lafontaine hat allergrößtes Verständnis für die Übersiedler und Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind, die alles verloren haben und so weiter. Da hat er uns gemeint. Also die waren nie in Frage gestellt. Die Schnapsidee, uns zu bestrafen, ist auch Lafontaine nicht gekommen. Der Bundesrat, der hat auch die Probleme gesehen. Und liebe Freunde, es waren Probleme. Es gab nicht nur das Problem, dass man mit einer vermeintlich guten Rentenregelung den Osten leersaugt mit Leuten, die gerne die Rente hätten, sondern es ist auch zu Betrug bei BAföG und Ähnlichem gekommen. Das ist bei solchen revolutionären Prozessen so. Alle waren von der Idee besessen, wir müssen den Bankrott des Sozialstaates West verhindern. Wie machen wir das? Nächste bitte. Und da kam Recht, der Staatsvertrag. Das war ein Vertrag zwischen zwei Staaten. Auch wenn wir ein bisschen Bauchschmerzen haben, dass die DDR nur so ein richtiger Staat waren sie, lassen wir das. Das ist ein Staatsvertrag zwischen zwei Staaten. Und was unser Thema anbetrifft, da sind viele andere Dinge besprochen worden in dem Staatsvertrag und es hat viel Zoff miteinander gegeben. Und es hat auch, ich glaube, das Saarland und Niedersachsen haben auch nicht unterschrieben zunächst mal. Aber er ist deswegen ein ratifizierter, unterschriebener Vertrag. Der Staatsvertrag schreibt für unser Thema vor, Artikel 20.7, ich habe es jetzt ein bisschen größer geschrieben, ich hoffe, es kann jeder lesen. Das Rote meine ich. Ist das verständlich? Gut, das verstehen viele nämlich nicht. Nach dem 18. Mai 1990, wer da seinen Wohnsitz wechselt, der kann das gerne tun, aber er kriegt keine Rente noch aus dem Westen. Und das war genau das, was der Bundesrat angefordert hat und das war genau das, was der Lafontaine wollte. Wir müssen Schluss machen, wir dürfen nicht die DDR leersaugen von Leuten, die im Westen Rente haben wollen. So. Das ist, und dann gibt es eigentlich eine Geschichte, die noch viel deutlicher ist. Das ist aber in wenigen Texten, habe ich das gefunden. Ich habe den Text zu Hause. Da ist die Anlage 5 zu diesem Staatsvertrag dabei. Und die Anlage 5 sagt, dass es für künftige Übersiedler, für künftige, der kommt, reinkommt, am 19. Mai, der kriegt keine Rente nach Fremdrentengesetz. Der kriegt das Eingliederungsverfahren nicht. Ich hätte beinahe gesagt, Pech gehabt. Das ist nicht wahr. Denn was passiert denn? Die Leute kriegen Rente nach DDR-Maßstäben. Und bitteschön, das ist bei Weitem nun nicht so, dass das viel weniger ist. Also mit Sicherheit ist der Rentenwert niedriger, 10%, glaube ich, 10-12%, ich weiß es nicht, aber der ist niedriger. Aber die Einordnungsprinzipien, diese freiwillige Zusatzrente, das ist hervorragend angekommen. Und das Rentenniveau im Osten ist ja manchmal auch Gegenstand von Ärger. Die nächste Folie, bitte. Das lesen wir jetzt nicht. Der sagt genau das Gleiche. Interessant, an dieser Folie sind die Autoren. Es ist von Klaus Michaelis, der war bis 2007 Direktor der BFA und ist seitdem Berater des SOVD, des Sozialverbandes Deutschland, und Dr. Axel Reimann. Dr. Axel Reimann ist heute noch Direktor der Deutschen Rentenversicherung Bund, einer der Direktoren. Ich habe am Montag von ihm einen Brief bekommen, da ist kein Einlenken. Ich habe ihm seinen Aufsatz gezeigt und er hat sich auf irgendwas bezogen, Artikel 38 Rentenüberleitungsgesetz, und alles ist nach seiner Meinung in Ordnung. Da bin ich anderer Meinung. Wir können die Folie wegnehmen. Bei der Diskussion des Bundestags über die Rentenüberleitung, das ist nur das Gesetz, was behandelt worden ist, das nächste bitte, da wurde über die Übersiedler nicht gesprochen. Man muss sich mal vorstellen, der Betrug an uns stützt sich auf das Rentenüberleitungsgesetz und das SGB VI, da ist alles festgezurrt. Und die sprechen seitenweise, stundenlang, über das Rentenüberleitungsgesetz und der Begriff Übersiedler. Und jetzt kommt ein einziges Mal vor und da ist er falsch verstanden. Der Herr Rother sieht im Jahre 1991 unter Übersiedlern Menschen, Übersiedler und Pendler, die nach dem Westen fahren, dort arbeiten, dort ihre Beiträge bezahlen, wieder zurückkommen. Und er sieht ein Defizit an Gerechtigkeit. Er sagt, wenn die Leute aus dem Osten sind, dann sollen diese Gewinne auch dem Osten zur Verfügung gestellt werden. Kein Wort über unsere Rentendiskriminierung. Soweit Die nächste Folie, bitte. Ach so, ja, jetzt, danke. Und das möchte ich gerne vorlesen, aber wir haben nicht genügend Zeit. Das ist von Ottmar Schreiner. Das ist ein Text, der mehr kann man nicht unterstreichen, was für ihn Eigentum und an Anwartschaften bedeutet. Es ist hier ein Vergleich gebraucht. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich möchte eigentlich nicht, dass irgendwo auf dieser Welt das Schicksal der Juden im Dritten Reich zu irgendwelchen Vergleichen herangezogen wird. Das wird hier gemacht. Der Ottmar Schreiner wird es vermutlich auch nicht wahnsinnig gerne gemacht haben. Er bezieht sich hier auf drei Verfassungsrechtler. Und es geht eigentlich nur darum, dass man sagt, hört mal, 1933 hat man den Juden die Anwartschaften im Rentensystem weggenommen. Das dürfen wir nicht. Es ist das einzige Mal in Deutschland gewesen, dass das gemacht worden ist. Lasst die Finger davon. Hört auf, und das ist die nächste Botschaft, strafrechtliche Aspekte, denn das steckte dahinter. Man wollte unbedingt die Täter der DDR, die Böses getan haben, strafen. Das will ich auch. Und da haben wir fürchterlich versagt. Aber über die Rente geht das nicht. Sonst gibt es eine neue Berufsgruppe und die heißt Sozialstrafrechtsverteidiger. Das ist Schwachsinn. Also die Rente gibt es nach anderen Kriterien. Da kann man nicht sagen, du bist damals Abteilungsleiter Inneres in der DDR gewesen, du hast so und so viele Menschen schikaniert. Nein, das ist kein Thema für die Rentenversicherung. Man muss entsprechend Acht geben. Also ich denke, Ottmar Schreiner kommt ja noch. Klasse. Ich denke, ich habe ihn richtig interpretiert. Danke. So, dann war für mich, ich will die ganzen anderen Dinge ersparen, das ist auch nicht spannend, gehört auch nicht zum Thema, lange Zeit Ruhe, bis ich merkte, dass meine Firma und ich, ja, wir hatten zu viele Leute. Und was macht eine Firma dann? Das ging überhaupt nicht gegen mich. Die guckt sich die an, die am ältesten sind und macht den Angebote. Das war dann schnell wieder zurückgezogen. Aber für mich war das mal ein Anlass, guck mal nach, was du denn überhaupt für Rente zu kriegen hast. Also bis dahin haben mich völlig andere Themen berührt und beschäftigt. Also was kriegst du für Rente? Und da habe ich bei der BFA angerufen, die haben so eine schöne Telefonnummer. Und ich sage, schicken Sie mir mal einen Zettel, wo draufsteht, wie viel Rente ich bekomme. Und haben die gesagt, das könnten Sie nicht machen, ich müsste erst Formulare ausfüllen. Ich sage, welche Formulare? Ja, Sie haben Rente nach Fremdrentengesetz. Da sage ich, das ist 84 gelaufen, was wollen Sie jetzt? Das muss neu gemacht werden. Also kurz, ich stellte an dem Tag fest, dass ich im Alter damals von 56, 57 Jahren vor einem Rentenverlauf stehe, der bis zu meinem 41. Lebensjahr völlig ungültig war. Und das muss man sich vorstellen. In so einer Situation befindet man sich. Man hat überhaupt keine Chance, was dagegen zu tun. Und da habe ich zu denen gesagt, dafür bringe ich sie vor Gericht. Und das Feigsten am anderen Ende des Telefons, das habe ich nicht vergessen. Und da haben sie mir gesagt, ich wünsche Ihnen viel Spaß. Der ist bis jetzt noch nicht eingetreten, der Spaß. Aber ich weiß, vor welchem Hintergrund die agieren. Die wissen, wie die sozialgerecht entscheiden. Die nächste Folie, bitte. So, wir hatten gerade gesagt, bitte? Ja, ich mache. Ist schon okay. Du hast die falsche Uhr um. Du. Also, das sind die Zeiten, wo ich Ihnen gesagt habe, es sind 1988 und 2000 haben wir verbindliche Rentenverläufe. Das nächste bitte. Verbindlich. Das nächste bitte. So, 1988, verbindlich, 50.640 Jahresgehalt per Fremdrentengesetz, per Umrubelung hier. Wir machen mal noch den nächsten Klick, dann haben wir es drauf. Ja, so, 50.640, 22.415. Eine Herabstufung um 55%. Und das erfahre ich, weil ich angerufen habe, nicht weil die mir das geschickt haben. Das ist so gelaufen. Und an dieser Zahl hat sich nichts geändert. Das sind oben 1,6 Entgeltpunkte, die kriegt nicht jeder, das ist eine gute Bewertung. Das unten sind 0,5, 0,6. Das ist Hilfsarbeiter und drunter. Gut, die nächste Folie bitte. Ich hab gern große Worte, das heißt hier Verfassungsschutz. Es gibt ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht, hat mit uns überhaupt nichts zu tun, ist aus dem Jahr 1980 und sagt im ersten Leitsatz, versicherten Renten und Rentenanwartschaften aus der gesetzlichen Rentenversicherung unterliegen dem Schutz des Artikel 14 Grundgesetz. Punkt. Warum haben die das so scharf formuliert? Aus einem ganz einfachen Grund. In den 70er Jahren hat es ein Gesetz gegeben, das sich mit dem Versorgungsausgleich bei Ehescheidung beschäftigt. Und da wurde festgelegt, dass auch die Rentenanwartschaften, die in der Ehezeit erworben worden sind, zu dem gemeinsamen Besitzstand gehören, also nicht bloß Bankkonten. Und wenn man das teilen will, dann muss das Eigentum sein. Man kann nichts teilen, was nicht das Eigentum ist. Und deswegen ist hier das so deutlich dargestellt worden. Das Ding, was ich hier unten gedreht habe, das zeigt nur, wer alles auf dieses Urteil bereits referenziert hat. Also andere Urteile, BSG-Urteile und so weiter. Das Ding ist Standard geworden. Das ist verfestigte Rechtsprechung. Nächste Seite bitte. Ja, gut. Wir haben es auch bald geschafft, Jürgen. Ich habe vorhin von dieser 60-Punkte-Liste gesprochen. Ich sage Folgendes. Wenn es ein Gesetz gäbe, das unserer Enteignung vorschreibt, dann hätte den Betroffenen ja die Wirkung mitgeteilt werden müssen. Dazu gibt es ja Aufhebungsbescheide, ist nicht passiert. Dann würde dieses Gesetz den Staatsvertrag Artikel 20.7 verletzen. Dann würde es mehrfach gegen die Verfassung verstoßen, Artikel 14, den Eigentumsartikel. Dann würden es der Präsident des Bundessozialgerichts und alle Sozialrechtler, wenn es das Gesetz gäbe, würden die es kennen. Die kennen das nicht. Die Spur der Ahnungslosigkeit lässt sich bis zum Jahr 2006 verfolgen. Die wussten von nichts. Der Präsident des Bundessozialgerichts, Matthias von Wulffen, der ist Ende 2007 aus dem Dienst geschieden. Der hat mir 2004 geschrieben, er würde mit mir gemeinsam staunen über die nachträglichen Neubewertungen von Anwartschaftszeiten. Der hat es nicht gewusst. Und da muss ich auch gar nicht ärgern, dass er besonders gesprächig mir gegenüber gewesen ist. Er hat einen Festvortrag in Saarbrücken gehalten. Da steht das überhaupt nicht drin, ist völlig klar. Wenn man diesen Vortrag liest über das Rentenüberleihungsgesetz, dann sagt man sich, wie soll der auf die Idee kommen, uns zu enteignen? Das ist auch nicht seine Absicht gewesen. So, dann wäre es in entsprechenden BSG-Urteilen nachweisbar, wenn es sowas gäbe. Aber die BSG-Urteile gehen immer davon aus, dass alle, die vor dem 18. Mai gekommen sind, Rente nach FRG bekommen. Das Gesetz, wenn es das denn gäbe, wäre ohne Ziel. Denn es gibt bei Weitem nicht nur Benachteiligte. Es gibt einige Leute, die haben richtig gut Kohle gemacht. Damit. Und das weist auch aus, dass der Vorschlag von der SPD, nämlich wir müssen einen Ausgleich schaffen. Das heißt, wir müssen nachgucken, wer nach der anderen Methode mehr Geld bekommt. Das müssen wir wirklich. Das geht nicht mehr anders. Der Gewinn oder Verlust für die Rentenversicherung, ich kenne ihn nicht, aber der wird nicht gewaltig sein. Das lässt sich auch zahlenmäßig leicht nachweisen. Blüm hat gesagt, die westdeutschen Rentner brauchen keine Angst zu haben. Es wird ihnen keine müde Mark kosten. Alle haben mehr oder weniger laut und deutlich gesagt, das wollen wir nicht. Der Herr Lufen, der hier als Letzter steht, den habe ich angerufen. Das erzähle ich, die anderen Geschichten lasse ich mal beiseite. Der Herr Lufen, dem habe ich erklärt, was passiert ist. Der war damals bei der Schaffung des Rentenüberleitungsgesetzes dabei. Und er hatte es, glaube ich, so einigermaßen verstanden. Er verstand sogar, warum ich keine Zusatzrentenversicherung habe. Er sagte, Sie wollten doch nach dem Westen. Ja klar, das war einer der Gründe. Und dann die letzte Frage. Er hat mich gefragt, haben Sie das denn von damals nicht schriftlich? Dann habe ich gesagt, ja. Na, das ist doch alles gut, sagt er. Wir haben alle alles schriftlich. Aber es ist nicht gut. Gut. Die nächste Seite, bitte. So, ich würde mich jetzt auf den einen Punkt konzentrieren und das ist die Sache mit dem Bescheid. Jetzt machen wir ein bisschen Musik. Machen wir ein bisschen lauter. Ne? Lass doch klatschen. Na. Der Herr Fox, der hier als Oberster steht und der uns genügend genervt hat mit allen möglichen Weisheiten, der ist Mitautor dieses Buches hier. Und da kommt das Thema Fremdrente im Inhaltsverzeichnis nicht vor. Im Schlagwortregister kommt es vor. Da behandelt es ausschließlich Aussiedler, will ich uns ersparen. Ist vermutlich richtig, geht uns aber nichts an. Und das war's. Ich habe dann in einem Fachausdrücker, heißt das Ding, glaube ich, da ist dieser lächerliche Text, den kann nur jemand geschrieben haben, der nicht versteht, worum es geht. Bitte? Ja, weitere Orten hinten. Nein, der hat nicht verstanden, worum es geht. Weil er spricht hier von den Leuten, die vor 1937 geboren sind. Warum spricht er nicht von denen, die nach 37 geboren sind? Die überwiegende Zahl ist nach 37 geboren. Wir waren alle verdammt jung damals. Das ist so. Also, das ist der blanke Blödsinn und er hat überhaupt nichts gesagt. Leute, ihr müsst eure Zusatzrentenversicherung und dieses ganze Zeug regeln. Nichts ist passiert. Der wusste es nicht. Der nächste bitte. Und jetzt müssen wir ein bisschen kurz takten. So, der Herr der Antworten, der Herr Fox, der hat mir mal einen Brief geschrieben, das ist, der läuft bei mir unter Fox-Brief oder Fox hat keine Lust mehr. Ich habe mich an den Bundesrat gewandt, um rauszukriegen, ob der Bundesrat denn der Meinung ist, dass Recht geschieht. Und dann kriegte ich von Fox einen Brief. Und Klick 1, er sagt, ich habe schon so viel für dich geschrieben, an das Bundespräsidialamt. Klick 2, an den Präsidenten des Deutschen Bundestages. Klick 3, an den Petitionsausschuss. Klick 4, an die Fraktion der SPD. Klick 5, und an den Herrn Tönnes. Das muss nun reichen. Jetzt sei ganz ruhig und jetzt der nächste Klick. Wir warten gemeinsam auf die Sozialgerichte. Wissen Sie, was das bedeutet? Dieser Mann, der hat die Funktion all der Institutionen unseres Landes, das unser Land zu einem Rechtsstaat macht, das ist der. Und wer Probleme mit der Rente hat, der schreibt an das Sozialministerium und wenn da das Wort FRG drin vorkommt, dann geht es an den Herrn Fox und der Herr Fox tüdelt einen Brief ein, der fast immer ähnlich ist. Dann geht das zu den Fragestellern zurück, die machen ein hübsches Anschreiben und fertig ist der Lack. Sind wir uns darüber im Klaren? Ich habe das den Dr. Kolb von der FDP gegeben, diesen Brief. Und gesagt, das ist ungeheuerlich, was hier passiert. Darf ich mir den kopieren? Er ging raus an den Kopierer, kam wieder zurück und sagte, das ist wirklich ungeheuerlich. Und was hat er gemacht? Einen Vorschlag, dass wir unsere Rentenanwartschaften zurückkaufen können. Schande. Also wer das Buch haben will, es ist denkbar günstig. Ich habe dafür 1 Cent bezahlt und 3 Euro, weniger geht wirklich nicht. Es hat ja alles seine Grenzen. Und 3 Euro. Versandkosten. Nächste. Ich bin fertig. Die nächste Folie. Jürgen.
Ja, das ist ja wichtig.
Alles ist gut. Okay. Danke. Nein, die Frage, die wir zu stellen haben, ist wirklich alles gut. Da können wir heute noch drüber diskutieren. Ich habe ein paar Anregungen dazu gegeben. Es ist der Potsdamer Platz, 28 Jahre nach der Wiedereröffnung. Dankeschön.